Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Gegen die Welt. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jan Brandt.
Erster Teil. In der Falle.
Ich kenne Daniel Cooper erst seit ein paar Wochen. Ich habe das Privileg, ihn in meinem letzten Schuljahr zu unterrichten.
Als was?
Als Klassenlehrerin in Mathe und in Englisch. Ein paar Wochen mögen nicht viel sein, aber eins kann ich Ihnen sagen. Ich habe es ihm gleich angesehen. Ich sehe das immer sofort. Auf den ersten Blick. Er ist ein Epsilon Minus, aber nicht dumm. Gemessen an den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, weiß er stets das Maximum aus seinen Möglichkeiten rauszuholen.
Wie meinen Sie das?
Meines Erachtens ist er besessen davon, seine Herkunft durch Bildung zu überwinden.
Was ist dagegen anzuwenden? Ist das nicht das Ideal?
Nee, nein, das nützt doch alles nichts, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Zum Beispiel liest er viel zu viel. Na, natürlich die falschen Sachen. Schund, Schmuddelhefte, Science Fiction. Ah, und er hat eine schwache Mutter. Delta würde ich vermuten, Gamma maximal, aber das eigentliche Problem ist sein Vater. Der Cooper, hier von der Drogerie. Der ist ein kompletter Idiot. Für den müsste man ganz neue Begriffe finden.
An dem Spätsommertag, als Daniel ihnen in die Falle ging, fing es morgens plötzlich an zu schneien. Im Radio, im Fernsehen hatten sie am Abend zuvor einen Wetterumschwung vorausgesagt, aber niemand hatte damit gerechnet, dass es so heftig werden würde.
Ein Islandtief drückt kalte Luft von der Nordsee ins Landesinnere. Dabei kann es vereinzelt, besonders im Nordwesten Deutschlands, am Morgen zu heftigen Schauern oder sogar Schneefall kommen. Tiefstemperaturen zwischen 0 und 5 Grad. Die Verkehrsmeldungen. Staus und Behinderung.
Birgit Kupper?
Mensch, Birgit. Wie geht's dir?
Ach, du bist es. Gut. Sehr gut.
Sind die Kinder noch da?
Nee, die sind schon weg. Hier, hörst du das?
Also ich höre nichts.
Nichts, genau. Kein Geschrei, kein Streit, kein Lachen.
Sind die etwa unten im Laden bei Hart? Du hast sie doch wohl nicht mit ihm allein gelassen.
Ach nein, die Kleinen sind ja jetzt aus dem Gröbsten raus. Ich bin so froh, dass sie in den Kindergarten gehen, dass ich sie endlich eingewöhnt habe.
Und wie geht's Daniel? Hier? Hast du dich schon wieder eingewöhnt? Was ist denn da los? Ich dachte, du bist allein.
Das ist hart. Er schiebt gerade den Fahrradständer vors Geschäft. Oh, und jetzt holt er die Fahrräder.
Was soll das denn?
Das weißt du doch. Das habe ich dir doch schon x-mal erzählt.
Hast du nicht?
Damit es so aussieht, als hätten wir schon Kundschaft. Beim ersten Mal habe ich noch gedacht, dass die Fahrräder gestohlen wurden. Sag mal, was soll das denn?
Hör mal, Biggie, das ist Psychologie. Niemand geht in ein leeres Café oder Restaurant, wenn es daneben eins gibt, in dem schon jemand sitzt und darauf wartet, bedient zu werden.
Das ist keine Psychologie, das ist Unsinn. Es gibt in Jericho keine andere Drogerie außer deine.
Unsere.
Was?
Du willst doch nicht etwa bei Hart ins Geschäft einsteigen.
Tja, das hätte er wohl gern.
Und? Was fängst du jetzt mit deiner freien Zeit an?
Ich habe Bewerbung rausgeschickt, so richtig mit Lebenslauf und Arbeitsproben und Zeugnissen.
Ui.
Bei Klaus und Günther, Harts Freunden. Klaus gehört der Supermarkt, Supernehmann, und Günther das Modegeschäft, Findel.
Ach, ja, der Laden, der Plünnrieder.
Du, der eine sucht eine Sekretärin, der andere eine Buchhalterin.
Und weiß Hart davon?
Nee, hoffe ich jedenfalls. Sag mal, schneit's bei euch auch so heftig?
Schnee. Im September.
Michael,
Weißt du, wie dich die anderen nennen?
Ja, klar weiß ich das. Jeder weiß das.
Eisen. Woher kommt das?
Keine Ahnung.
Von dem Totschläger, den du mal mit zur Schule gebracht hast?
Welcher Totschläger?
Na schön. Dann lass uns über den 17. September 1986 sprechen.
Ich habe keine Ahnung, was an dem Tag passiert ist. Außer, dass es höllisch geschneit hatte.
Aber ihr habt euch doch gestritten. Uns liegen hier mehrere Aussagen vor, die belegen, dass ihr beide in der Pause aneinander geraten seid, Daniel und du.
Wer sagt das?
Das geht dich nichts an.
Wir haben uns nur unterhalten.
Worüber?
Über die Schule.
Kannst du etwas konkreter werden, bitte?
Physik, Schwerkraft.
Also kannst du dich doch an den Tag erinnern?
Bruchstückhaft.
Und in der nächsten Pause habt ihr ihm dann aufgelauert?
Eine Schneeballschlacht war das. Da waren alle dran beteiligt.
Und Daniel stand zufällig mittendrin.
Genau.
Und ihr habt ihn dann mit 3 Mann zu Boden gedrückt und du bist dann nach Hause geschickt worden.
Kann sein, ja.
Dein Vater hat sogar einen blauen Brief bekommen.
Mein Vater hatte Geburtstag.
Ein tolles Geschenk. Johann Rosing wird 50 und sein Sohn bringt ihm einen blauen Brief mit.
Immerhin war ich da.
Wo?
Na, zu Hause.
Den ganzen Tag?
Den ganzen Tag.
Du warst also mittags nicht im Maisfeld, in dem Kornkreis und hast Daniel eins übergezogen?
Hat er das erzählt?
Er hat in dem Zusammenhang deinen Namen erwähnt.
Das beweist doch gar nichts. Mein Name wird ständig erwähnt, Eisen. Das kann doch alles Mögliche bedeuten.
Birgit nahm also an diesem ungewöhnlich kalten Septembertag die Einkaufsliste und die Autoschlüssel, den Schal und die Handschuhe, den Mantel aus dem Schrank, hörte das Telefon klingeln. Das Haustelefon, die grüne Lampe am Apparat leuchtete, und schlich auf die äußersten Enden der Stufen tretend nach unten. Sie wollte nicht mit Hart sprechen, nicht um diese Zeit. Er gab ihr nämlich Aufträge, Telefonate mit Kunden und Vertretern, Botengänge in Jericho, feine Schlingen, die sich wie Schmuck um ihre Knöchel legen und sie ins Geschäft ziehen sollten. Das Garagentor war hochgeschoben, die Autotür nicht abgeschlossen. Sie setzte sich, stellte den Sitz nach vorn und strich, wie um den Wagen zu begrüßen, mit einer Hand übers Lenkrad. 3 Jahre hatten sie den Opel jetzt. Ein grüner Opel-Rekord E2 2,0S, Baujahr 1982, 100 PS. Und bisher hatte er ihnen keine Schwierigkeiten gemacht. Hart brachte ihn regelmäßig zur Inspektion. Und samstags wusch er ihn mit einer Geduld und Hingabe, die er ihr nicht zuteil werden ließ. Es bestand kein Anlass, einen neuen zu kaufen, und doch hatte Hart schon nach einem anderen Modell Ausschau gehalten und zu ihr gesagt:
Man muss den alten abstoßen, solange er noch gut in Schuss ist.
Und als sie jetzt den Schlüssel ins Schloss steckte, glaubte sie selbst, dass es Zeit für einen Wechsel sei.
Der Wagen springt nicht an.
Nix.
Ist aber so.
Hart setzte sich auf den Fahrersitz, drückte die Kupplung, die Bremse und drehte den Schlüssel im Schloss herum. Er sah an ihr vorbei in den Himmel, als fände er dort die Erklärung für alles.
Schnee im September. Sowas habe ich noch nicht erlebt.
Ich auch nicht. Meinst du, da ist wieder was passiert?
Wo?
Drüben in Russland.
Nix, wüssten wir doch längst.
Aber von Tschernobyl haben wir auch erst ein paar Tage später erfahren.
Ich traue den Russen ja auch nicht über den Weg. Aber jetzt sind wir doch viel besser auf sowas vorbereitet. Wir haben doch jetzt überall Messstationen und Satelliten.
Und wenn sie eine Rakete abgeschossen haben?
Dann wären die schön blöd. Das Gleichgewicht des Schreckens ist ein Garant für unseren Frieden. Brauchst du den Wagen dringend? Ich meine, jetzt gleich.
Ich wollte was einkaufen.
Kannst doch das Fahrrad nehmen. Mit wem hast du eigentlich die ganze Zeit telefoniert? Hab gerade schon versucht, dich zu erreichen.
Mit meiner Schwester? Was wolltest du denn von mir?
Ich wollte dich bitten, meinen Anzug bei Findel abzuholen. Um 8 ist doch unser Auftritt bei Johann und da sollen wir alle in Uniform antreten. Und
Johann?
Johann Rosing, der Bauunternehmer. Der hat doch heute Geburtstag, seinen 50. Und also, jedenfalls, er hat uns eingeladen.
Uns?
Uns, den Chor. Wir singen.
Textil Findel war eines der ältesten Geschäfte im Ort. Günther Fehndl bot Damen- und Herrenmode in allen Größen und Schnitten an. Nebenan gab es eine Heißmangel und daneben eine Schneiderei. Und diese Kombination,
das Textiltriptychon,
funktionierte. Die Leute kamen von überall her, sogar aus der Kreisstadt. Was verwunderlich war, weil die Städter Fehndl als
Plünnräder
bezeichneten.
Tut mir leid, keine Schals mehr. Das Lager ist leer. Wintersachen kommen frühestens in einem Monat wieder rein.
Ich bin nicht wegen der Wintersachen hier.
Ach ja?
Bist du ganz allein?
Ich hab sie alle nach Hause geschickt. Kommt ja doch niemand. Und wenn, dann nur wegen ein paar Handschuhe, einem Bostrock, langen Unterhosen. Aber die sind alle ausverkauft. Und das hier, sieh dir das an. Die Sommersachen will keiner mehr haben.
Unsinn. Morgen ist der Schnee wieder geschmolzen.
Selbst wenn. Der Sommer kommt nicht mehr zurück. Hier in den Köpfen ist er vorbei. Da kann es draußen noch so warm werden. Und das ist das Entscheidende.
Unsinn.
Birgit, das weißt du doch selbst. Das ist alles Psychologie. Bei euch ist es doch auch nicht anders.
Das kann man doch gar nicht vergleichen.
Glaubst du, ich weiß nicht, was Hart mit den Fahrrädern macht? Die dir immer vors Schaufenster stellt, obwohl niemand im Laden ist? Alle wissen das. Und alle lachen darüber. Wir machen uns auch nur was vor, Birgit. Das alles wird bald verschwunden sein. Die Kleider werden mit Rabatt verkauft, mit 20, mit 50%. Oder wenn sie selbst dann nicht weggehen, verschenkt. Und das Geschäft wird lange leer stehen, weil niemand hier in Jericho etwas Neues aufbauen will.
Draußen vor den Fenstern fiel der Schnee jetzt langsamer und weniger dicht. Und Birgit hoffte, dass es bald aufhören und tauen würde und sie zurückfahren konnte, sobald die Bürgersteige, die Straßen frei waren.
Manchmal denke ich darüber nach, das hier alles aufzugeben, bevor es zu spät ist. Und irgendwo nochmal neu anzufangen.
Was willst du denn machen in deinem Alter?
Ja, ich weiß nicht, was ich machen will. Man muss erstmal anfangen, anzufangen. Und der Rest kommt dann von selbst.
Unsinn.
Birgit ärgerte sich, nichts als Unsinn zu sagen. Vor ein paar Wochen, als sie die Bewerbungen geschrieben hatte, um Hart zu entkommen, vor ein paar Stunden, als sie von zu Hause aufgebrochen war, hatte sie auch so gedacht wie Günther. Aber jetzt dachte sie das nicht mehr, weil sie nicht mehr daran glaubte, eine Zukunft ohne Vergangenheit zu haben. Irgendwann, davon war sie überzeugt, holte einen das ein, was man getan hatte. Irgendwann würde man für seine Vergehen und seien sie noch so klein bestraft werden. Und vielleicht war das ihre Strafe, für Hart zu arbeiten, von einem anderen Leben geträumt zu haben, einem Leben ohne ihn und immer noch davon zu träumen.
Es tut mir leid, Birgit, dass ich mich nicht bei dir gemeldet habe. Ich weiß, du hast dich hier beworben und zu dem Zeitpunkt, da hätte ich auch wie ich jemanden gebrauchen können. Aber jetzt, du siehst ja selbst.
Ja, das sehe ich. Ich habe auch nur meinen Marktwert testen wollen. Und ihn.
Ja, versteh mich bitte nicht falsch.
Nein, das tue ich nicht.
Birgit wollte ihn nicht spüren lassen, wie sehr seine Worte sie verletzt hatten.
Du wärst ohnehin überqualifiziert. Bei den Zeugnissen, bei der Berufserfahrung.
Also ich bin nicht wegen der Stelle hier. Das war sowieso nicht ganz ernst gemeint. Sondern wegen Harts Anzug. Ihr habt doch heute Abend diesen Auftritt bei Rosing mit dem Chor.
Ach ja, natürlich. Der ist fertig. Warte, ich hol ihn dir.
Hart. Hart.
Was ist?
Daniel ist immer noch nicht da.
Er wird schon noch kommen, Biggie. Du weißt doch, wie er ist.
Aber so lange ist er noch nie weggeblieben.
Volker und Erdhoben bestimmt im Schnee irgendwo.
Volker ist zu Hause. Ich habe da eben angerufen. Vielleicht ist ihm was passiert. Vielleicht ist er mit dem Fahrrad gestürzt und kommt jetzt nicht mehr hoch. Oder was, wenn er entführt worden ist?
Entführt?
Hart zog seinen Kittel an, nahm seine Bundeswehrstiefel, die Fellmütze, seinen Parker aus dem Kleiderschrank und ging nach unten. Der Schnee hatte nachgelassen, aber die Straßen und Häuser und Bäume waren immer noch weiß. Hart überlegte, ob er die Batterie seines Wagens, die er am Morgen abgeklemmt hatte, damit Birgit in Jericho blieb, wieder anschließen sollte. Dann sah er ihn. Harts Augen tränten vor Kälte. und er konnte den halbnackten Körper seines Sohnes aus der Entfernung kaum erkennen. Aber es bestand kein Zweifel. Daniel lief die Dorfstraße entlang, direkt auf ihn zu.
Passiert. Ich hätte dich doch abholen können. Du hättest bloß anrufen müssen.
Was bist du da bloß wieder reingeraten? Wo sind denn deine Sachen? Dein Fahrrad?
Eisen, Schloss, Fahrrad, Welt.
Mit den Worten kehrte die Wärme zurück. Und für einen Moment löschte der Schmerz Daniels Bewusstsein. Nur der unsichtbare Kokon, der ihn umhüllte, verhinderte, dass er sich wieder den Naturgesetzen des Kontinuums anpasste oder den Folgen des Amoktaus erlag.
Was hat er gesagt?
Wir sollten den Alas anrufen.
Nix, wir brauchen keinen Arzt.
Wir nicht, aber er schon. Gut, dass du so schnell kommen konntest. Er liegt in seinem Zimmer.
Hat er Fieber? Nee, 36,5.
Eisen.
Gut, gut, gut. Wollen wir mal sehen. Hämatome am Rücken. Tut's hier weh, mein Junge?
Eisen. Schloss. Fahrrad.
Was hat das zu bedeuten?
Licht.
Sagt er das die ganze Zeit?
Mal. Seit er wieder da ist.
Eisen, Schloss.
Er muss ins Krankenhaus. Vielleicht hat er eine Gehirnerschütterung oder innere Verletzung. Das kann ich so nicht beurteilen.
Lichtung.
Und außerdem, wir müssen die Polizei rufen.
Polizei?
Eisen.
Ist das nötig?
Schloss.
Wenn er uns nun einen Streich spielt. Ein Streich ist schon vorgekommen.
Welt.
Einmal vor ein paar Jahren.
Lichtung. Das war kein Streich. Was immer auch geschehen sein mag, Hart, die Verletzung kann er sich nicht selbst zugefügt haben.
Fahrrad.
Ich will nicht hoffen, dass ihr, du weißt schon, dass du was damit zu tun hast.
Was soll das denn heißen? Glaubst du etwa?
Ich glaub gar nichts. Ich sehe nur, was ich sehe.
Frau Naninga. Sie unterrichten Daniel Cooper in Deutsch und Religion.
Genau.
Welchen Eindruck macht der Junge auf Sie?
Einen ambivalenten. In Deutsch beteiligt er sich nicht am Unterricht. Seine schriftlichen Leistungen sind ungenügend. Er hat eine Leseschwäche, würde ich sagen. Und mündlich kommt nur eine Reaktion auf Nachfrage. Er meldet sich nie von sich aus.
Haben Sie mit den Eltern gesprochen?
Mit der Mutter.
Und was hat sie gesagt?
Dass ihr Sohn zu Hause ganz anders sei, dass er immer zulese.
Was liest er denn?
Science Fiction. Das erklärt auch seine guten Leistungen in Religion.
Wieso das?
Er interessiert sich für das Unerklärbare.
Und? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Dieses Phänomen ist häufig bei Jugendlichen anzutreffen, die mit ihrem Umfeld unzufrieden sind. Sie flüchten aus der Wirklichkeit in eine Scheinwelt.
Nachdem es gestern in Jericho, Ostfriesland, zu einem unerwarteten Schneefall gekommen war, wurde heute in der Nähe des Dorfes ein Kornkreis in einem Maisfeld entdeckt. Wie die Behörden mitteilten, sei ein Junge dabei verletzt worden. Ob die Ereignisse im Zusammenhang stehen, ist noch
unklar. Vor dem Maisfeld hier in Jericho haben sich Dutzende Menschen versammelt. Manche haben Opfergaben dabei. Offenbar betrachten sie den Kreis als kosmisches Zeichen.
Andere halten Schilder hoch, auf denen keine Tiefflieger in Ostfriesland. Atomkraft, nein danke, oder Petting statt Pasching steht.
Da war ein weißes Glühen am Himmel. Ein weißer Schatten. Wie ein um sich selbst kreisender, voll erleuchteter Eisenbahnwaggon.
Ich habe einen Knall gehört. Hab mir nichts weiter gedacht. Passiert ja hier eine Nase lang bei den Tiefliegern. Aber dann gab es einen Blitz und kurz danach bebte der Boden.
Sie sind da! Die Plutonier sind gekommen, uns zu holen!
Leute, macht mal Platz. Lasst uns doch endlich durch. Es gibt hier nichts zu sehen.
Der Schnee ist inzwischen geschmolzen und die Polizei beginnt, das Gelände weiträumig abzusperren. Ich stehe hier neben dem Einsatzleiter. Herr Saathoff, können Sie schon etwas zu den Hintergründen sagen?
Wir stehen mit unseren Ermittlungen noch ganz am Anfang.
Ist hier, wie manche meinen, eine Rakete eingeschlagen oder ein UFO gelandet?
Das halte ich für unwahrscheinlich.
Und was ist mit dem Jungen?
In den Radionachrichten wurden schon bald meteorologische Erklärungsversuche präsentiert.
NDR 2 Nachrichten.
Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hierbei um einen Wirbelsturm, der nachts oder am frühen Morgen vom Meer her in höheren Luftschichten unbemerkt übers Land gezogen ist, bevor er in dem Maisfeld den Boden berührt hat.
Während in der Unterhaltungsshow Dallas sich Karl Dall von einer jungen, knapp bekleideten Frau 10 Schnapsgläser und eine Flasche Dornkart bringen ließ. Er füllte die Gläser und ordnete sie kreisförmig an.
Ein Kornkreis.
Ich wache auf. Es ist Nacht. Draußen hat's Bum-Bum gemacht. Ich denk Nanu und geh zur Tür. Ein grünes Männchen steht vor mir.
In der NDR-Talkshow unterhielt sich einer der drei Moderatoren, Wolf Schneider, mit dem Ufologen Markus Schallenberg. Alle in der Runde, Sigourney Weaver, Juliane Werding, Marika Röck, waren schon zu ihren Themen befragt worden. Filme, Drogen, das Alter.
Jetzt ist Frau Weaver leider schon gegangen, Herr Schallenberg. Sonst könnte ich ihr auch die Frage stellen, die ich Ihnen jetzt stelle. Was sollen wir von diesem Kornkreis halten, der gestern in Ostfriesland entdeckt wurde? Wie haben die das angestellt?
Ja, das weiß ich nicht. Aber sie müssen über starke Fähigkeiten verfügen. Starke und sanfte. Wenn man bedenkt, mit welcher Präzision der Kreis angelegt ist, wie mit einem Zirkel und ohne die Ränder zu beschädigen.
Aber es gibt doch diesen Gang auf dem Foto hier, die Schneise, die von der Straße aus dorthin führt in den Kreis. Deutet das nicht eher darauf hin, dass alles ist doch von Menschen gemacht?
Nein, obwohl das tatsächlich eine Art Tunnel sein könnte, der dazu dient, uns auf den Kreis aufmerksam zu machen. Ein Eingang, um uns ins Innere zu führen. Ich halte es aber für sehr viel wahrscheinlicher, dass diese Schneise zum Kreis dazugehört, wie der Stiel zum Lolli.
Zum Lolli?
Ja, ja, ich interpretiere das als Zeichen einer behutsamen Annäherung an unsere Kultur. Ein Symbol der Kindheit. Sie wollen uns zeigen, dass wir nicht allein sind. Dass wir aufgehoben sind im Schoß des Universums wie ein Kind am Rockzipfel seiner Mutter.
Wie hast du Daniel kennengelernt, Volker?
In der Schule.
Wie gut würdest du sagen, kennst du Daniel?
Sehr gut.
Vertraut er dir Geheimnisse an?
Ja.
Welche?
Wenn ich Ihnen das sage, sind es ja keine mehr.
Nimm dir ruhig einen von den Schokoriegeln ab.
Danke.
Also was hat er dir erzählt? Volker?
Worüber?
Über den Tag im Maisfeld.
Nichts.
Hat er dir nicht erzählt, wer es war?
Wer was war?
Wer ihn misshandelt hat. Volker, glaubst du an Außerirdische?
Sie nicht?
Nein.
Glauben Sie an Gott?
Ja, obwohl er mich jeden Tag auf eine harte Probe stellt.
Gott ist auch ein Außerirdischer.
Birgit und Hart wechselten sich im Krankenhaus ab.
Mit Daniel ist alles in Ordnung. Keine Hirnblutung. Hat der Arzt eben doch gesagt. Du kannst ganz beruhigt sein, Biggie. Nur eine Gehirnerschütterung.
Ja, aber woher?
Er wird eins auf den Deckel bekommen haben.
Von wem?
Keine Ahnung.
Er hätte erfrieren können.
Vielleicht ist er einfach nur gestürzt und will es nicht zugeben.
Ach ja? Und warum war er dann nackt? Und wo sind seine Sachen?
Er war nicht nackt, er hatte ein Handtuch um. Vielleicht hat er sich geschämt, dass er ausgerutscht ist im Schnee. Und er hat sich ausgezogen und diese Geschichte erfunden.
Welche Geschichte?
Du weißt doch, wie er ist. Wie viel Fantasie er manchmal hat. Was er alles liest und was er sich dann immer ausdenkt.
Aber Dr. Ahlers hat doch gesagt, die Wunde, die kommt von einem Schlag. Er hat gesagt, dass er sie sich nicht selbst zugefügt haben kann.
Dr. Ahlers, Dr. Ahlers.
was du immer mit dem hast.
Die Rollläden an den Fenstern blieben auch tagsüber unten. Die meiste Zeit lag Daniel im Bett und starrte an die Decke. Immer wieder dämmerte er weg, träumte von fernen Welten. Und wenn er aus diesem Zustand erwachte, setzte er sich ruckartig auf, schaukelte mit dem Oberkörper vor und zurück und murmelte, kaum hörbar wie ein Gebet, die einzigen Worte vor sich hin, die er seit seiner Einlieferung gesprochen hatte. An einem blieb er immer hängen. Er kam nicht darüber hinweg.
Daniel, hör auf. Hör endlich auf damit. Ich kann das nicht mehr ertragen. Wer war das? Wer hat dir das angetan? Was, Volker?
Mais.
Hör auf, hab ich gesagt. Wer war das?
Eisen.
Wer ist Eisen?
Der geht in die 9. Ja, die haben sich geprügelt an dem Tag, draußen auf dem Hof. Aber auf dem Maisfeld glaube ich nicht, dass da das war.
Und wie stehst du zu Daniel?
Wie meinen Sie das?
Seid ihr befreundet?
Dafür ist er nicht gut genug.
Inwiefern?
Er ist kein guter Schüler.
Ist dir das wichtig?
Mein Vater sagt immer, dass die, die nicht besser sind als man selbst, einen nicht weiterbringen im Leben.
Volker sagt, ihr seid zusammen. Daniel und du.
Was? Der spinnt doch.
Er sagt, er hat euch gesehen.
Wo?
Im Maisfeld.
So ein Quatsch.
Und dass das auch der Grund ist, weshalb Daniel keine Sachen mehr anhatte.
Wollen Sie die Wahrheit wissen?
Natürlich, darum bin ich hier.
Ich glaube, die beiden interessieren sich nicht für Mädchen.
Daniel erhielt Post aus ganz Deutschland. Vor allem von drüben, aus der Ostzone. An jenem Abend war auf DDR1 Gäste aus der Galaxis gezeigt worden, was, wie die Absender meinten, ja wohl kein Zufall sein könne. Aber auch aus Österreich und der Schweiz, aus England und Holland und Frankreich, sogar aus Amerika und Japan. Und alle berichteten von UFO-Landungen, Entführungen durch Außerirdische und Experimenten an ihren Körpern.
Ja, ich bin die Mutter.
Nein, tut mir leid, ich weiß auch nicht, was passiert ist.
Die Kieselerde-Kapseln sind ganz hinten bei den Nahrungsergänzungsmitteln.
Viele, die in die Drogerie kamen, um den Jungen zu sehen, kauften irgendetwas, auf dem Drogerie Cooper stand, als eine Art Andenken. Bei all dem blieb sie freundlich und gelassen. Und gleichzeitig wehrte sie sich gegen die Euphorie, die in ihr aufstieg, weil sie nicht wahrhaben wollte, dass es ihr Spaß machte, von ihm hart gebraucht zu werden.
Und welches Verhältnis haben Sie zu Ihrem Sohn? Herr Cooper?
Wie meinen Sie das?
Würden Sie sagen, Sie verstehen sich gut?
Ja.
Ist er ungehorsam?
Jedes Kind ist ungehorsam. Und es ist die Aufgabe der Eltern, den Kindern nicht alles durchgehen zu lassen. Das nennt man Erziehung.
Ist Daniel übermäßig ungehorsam?
Nein, denn er kennt seine Grenzen.
Was sind denn seine Grenzen?
Haben Sie Kinder, Herr Saathoff?
Ja, einen Sohn.
Dann wissen Sie doch, was ich meine.
Nein, das weiß ich nicht. Jede Familie hat ihre eigenen Grenzen.
3 Tage später fanden Kinder, 2 Kilometer vom Maisfeld entfernt, Daniels Tornister. Als Frau Zuhl davon hörte, eine Nachbarin hatte es ihr erzählt, erinnerte sie sich an das Perry Rhodan-Heft, das sie ihm weggenommen hatte. Vorstoß in den dunklen Himmel.
Hauptkommissar Saathoff?
Hier ist Frau Zuhl, Daniels Klassenlehrerin.
Ich weiß, wer Sie sind.
Und ich weiß, wie es passiert ist.
Wie was passiert ist?
Die Sache mit Daniel.
Ach ja? Und wie?
Vielleicht hat er angenommen, dass die Außerirdischen kommen und ihn mitnehmen, wenn er ihnen einen geeigneten Landeplatz verschafft. Schnee im September. Das ist das Signal, der Vorbote ihres Erscheinens. So ist es überliefert. So steht es in den Heften geschrieben.
Aha.
Und er allein weiß, was jetzt zu tun ist.
Ah ja?
Er rammt einen mit Hieroglyphen verzierten Holzpflug in die Erde, befestigt an dessen Spitze Draht aus Edelstahl und geht 8 Meter nach Osten, bis der Draht abgerollt ist. Wie mit einem Zirkel zieht er einen Kreis im Mais, damit sie ihn sofort erkennen, sobald sie die Wolkendecke durchstoßen. Trotz der Kälte zieht er sich aus. Er reibt seinen Körper sogar von Kopf bis Fuß im Schnee ab, um so natürlich und rein wie möglich vor sie hinzutreten. Dann wartet er auf Ihre Ankunft. Ein Strahl, der ihn hochfahren lässt. Ein Begleitschiff, das ihn aufnimmt. Kreaturen mit vier Augen, für jede Richtung eins, die sich vor ihm materialisieren und ihn auf seiner Reise zu ihrem Volk begleiten.
Intelligente Attende ad ea, quativi nunc dicam, die absconde in spilunca obscura, occlude sensus tuos.
Er wird ihre Laute nicht verstehen müssen. Sie werden sich allein durch die Kraft ihrer Gedanken verständigen. Immer wieder schaut er nach oben, die Arme, die Beine gegen die Kälte aneinander reibend. Irgendwann kann er nicht mehr stehen. Und er macht einen Handstand, um die Füße zu entlassen. Ein Epsilon Minus, der als Embryo versehentlich ins Regal der Raketeningenieure geraten ist. Aber anders als sonst will es ihm dort in der Lichtung nicht gelingen, das Gleichgewicht zu halten. Vielleicht ist es zu kalt, vielleicht ist der Untergrund zu uneben. Vielleicht ist er auch einfach nur leichtsinnig überzeugt, die Schwerkraft im Kälterausch überwunden zu haben. Jedenfalls fällt er um und schlägt mit dem Kopf gegen den Holzflock, der neben ihm im plattgedrückten Mais liegt. Zunächst denkt er, sie haben ihn in einen Raum gebracht, der dem Raum, aus dem sie ihn geholt haben, zum Verwechseln ähnlich sieht. Eine Simulation, ein Willkommensgeschenk. Er soll das Gefühl haben, zu Hause zu sein. Und das ist er. Er ist da, wo er immer sein wollte. Im dunklen Himmel, im Reich der Mitte, im Zentrum des Universums. Dann denkt er, dass er sich keinen Millimeter von der Erde wegbewegt hat. Der Kreis im Mais ist sein Kreis, sein Werk. Er greift nach dem Holzflock und hebt ihn an, will dessen Beschaffenheit prüfen, um ganz sicher zu gehen, und treibt sich einen Splitter in den Finger.
Oh, verdammt.
Und als er sich aufrappelt, wird ihm klar, wie dumm das war, was er getan hat, wie dämlich. Und dass es Ärger geben wird, wenn herauskommt, wer dahinter steckt. Also lässt er die Sachen verschwinden. Den Holzflock schleudert er über den Zaun so hoch und weiter kann. Die Klamotten stopft er in einen Müllcontainer hinter der Schule. Er nimmt das Handtuch aus dem Turnbeutel und wickelt es sich um die Hüften, weil er sich seines Geschlechts schämt und sich nicht traut, völlig nackt durch die Gegend zu laufen. Den Tornister wirft er auf dem Rückweg ab und bedeckt ihn mit Blättern und Zweigen. Er geht querfeldein, steigt über Zäune, springt über Gräben, nimmt den kürzesten Weg nach Hause. Unterwegs bringt er sich blaue Flecken rein, indem er gegen Bäume und Mauern rennt, um die Schuld auf andere zu schieben und sich selbst als Opfer darstellen zu können. Das geschieht nicht bewusst. Er handelt intuitiv. Er kann nichts dafür, dass er so ist, wie er ist. Es liegt in seinem Wesen, im Wesen der Coopers. Für die Nebenwirkung ihres Handelns sind sie nicht verantwortlich. Sind sie noch da?
Ja.
Und? Was sagen Sie dazu?
Sie sind verrückt.
Ich bin ein Meister der Einsamkeit. Ich werde kämpfen, zur Not gegen die ganze Welt. Erst wenn alle Gliedmaßen abgetrennt, Mund und Auge versiegelt sind, gebe ich mich geschlagen. Aber selbst dann würde ich noch durch das Heben und Senken der Brust meinen Unmut äußern. Mein Gehirn können sie verspeisen, meinen Magen herausreißen und den Tieren zum Fraß vorwerfen. Mein achtkämmeriges Herz wird umso wilder schlagen. Mein Tod muss qualvoll sein. Das ist meine Bestimmung. Ich bin ein Meister der Einsamkeit. Ich bin Daniel Cooper.
Jericho, Ostfriesland. Das Rätselraten um den Kornkreis hat ein Ende. Das Phänomen, das Mitte September nach einem heftigen Schneesturm in einem Maisfeld in der Nähe des Dorfes Jericho in Ostfriesland aufgetreten ist, ist natürlichen Ursprungs. Das sagte der Einsatzleiter der Polizei, Hauptkommissar Uwe Saathoff, heute auf einer Pressekonferenz.
Es gibt keine Anhaltspunkte für den Einschlag einer Rakete oder die Landung eines UFOs in der betreffenden Zone. Außer Hand- und Fußabdrücken im Schnee, die sehr wahrscheinlich von dem Jungen stammen, haben wir überhaupt nichts gefunden.
Zweiter Teil. Heavy Metal.
Du kannst froh sein, dass du so glimpflich davongekommen bist. Saathoff hat aber gesagt, jetzt darf nichts mehr passieren. Du hast es selbst in der Hand, hat er gesagt. Liegt ganz bei dir, ob du dir selbst die Zukunft verbauen willst oder nicht. Du bist einschlägig bekannt. Cooper ist zwar abgekürzt, aber trotzdem weiß natürlich jeder in der Gegend, wer mit Daniel K. gemeint ist.
Cooper. Er stand mal für was. Für Qualität, für Service, für Reinheit. Und jetzt? Du hast den Namen unseres Hauses in den Dreck gezogen. Als ob es nicht schon schwer genug ist, gegen die Konzerne zu bestehen, die sich mit ihren Niederlassungen auf dem Land ausbreiten wie Geschwüre auf der Haut. Erst vor einem halben Jahr hat eine Filiale von Schlecker in Achterrub aufgemacht und den Kollegen vor Ort kaputt gemacht. Drogerie Hamann. Ein Traditionsunternehmen. Eins wie meins. Seit 90 Jahren in Familienbesitz, in 9 Wochen ruiniert.
Kannst du nicht ein bisschen schneller fahren? Hier ist 100.
Sie hatten ihn beleidigt, sich über ihn lustig gemacht und sein Reaktionsvermögen getestet. Und jetzt lauerten sie ihm im Hammrich auf. Gemeinsam mit Daniel Cooper.
Du musst dich mal beweisen, Daniel. Du musst mal zeigen, wer du wirklich bist und ob du bei uns dabei sein willst oder nicht.
Sag mal, warum habt ihr das eigentlich gemacht?
Was gemacht?
Das mit Peter Peters. Warum habt ihr ihm Penis auf die Stirn geschrieben?
Weil er so heißt. Wegen seiner Initialen.
Verstehe ich nicht.
Na, Pepe. Pipi, ja?
Und wegen seiner Stirn, Mann.
Seiner Stirn?
Ja, Mann. Wegen der Falte in der Mitte. Sein ganzer Kopf sieht doch aus wie eine Eichel. Findest du nicht?
Nee, finde ich nicht. Peter sieht doch ganz normal aus.
Hat Onos dir schon gesagt?
Was gesagt?
Na, was wir von dir erwarten, Daniel Cooper.
Unentwegt hatten sie Enten und Angler mit Eicheln und Steinen beworfen und Zigaretten geraucht, bis dunkle Wolken am Himmel über der Nordsee aufkamen und der Wind, den sie mitbrachten, durch die halb entlaubten Bäume fuhr. Sie wussten nicht,
dass Peter Peters diesen Weg nehmen würde.
Dass er überhaupt unterwegs war?
Aber als sein Schatten vor ihnen im Regendunst auftauchte, beschlossen sie,
die Gelegenheit zu nutzen und ihn zu taufen.
Das ist deine Chance!
Mich zu beweisen?
Ihn zu taufen.
Taufen?
Ich zeig's dir, wenn's soweit ist. Du musst ihn nur festhalten. Los, in die Büsche da.
Peter Peters schob sein Fahrrad über den Schotter, weil es vorne einen Platten hatte. Ein paar Kilometer zuvor war er durch einen Haufen Glasscherben gefahren und im Hammrich vom Regen überrascht worden. Er unternahm häufig Radtouren. Wenn er unterwegs war, was mehrmals die Woche geschah, hatte er in seiner braunen Ledertasche neben Bestimmungsbüchern und Heften, Einmachgläsern und einem Fangnetz immer auch eine Thermoskanne und belegte Brote dabei, als würde er einen Ausflug machen und länger wegbleiben als nur für einen Nachmittag.
Als würde er sich mit jemandem treffen und ein Picknick machen.
Aber er traf sich mit niemandem.
Er saß einfach nur da, irgendwo am Wegesrand, am Ufer des Flusses, am See, am Meer, am Strand, las in den Büchern und schrieb etwas in die Hefte. Eine Zeile, eine Beobachtung, einen Gedanken. Manchmal stand er auf, fing Insekten, steckte sie in Gläser und wartete, bis sie sich nicht mehr bewegten. Dann schüttelte er sie kräftig durch und lachte, sobald sie wieder zum Leben erwachten. Aß zufrieden, wie nach langer, harter Arbeit, die Brote, die er mitgenommen hatte, und trank den Kaffee, der heiß und stark war.
Aber nicht stark genug, um ihn daran zu hindern, einzuschlafen.
Und im Regen wieder aufzuwachen.
Und seinen Peinigern zu begegnen. Inzwischen war er wie sie vollkommen durchnässt. Und als er näher kam, hörten sie, dass er schluchzte. Nicht wie jemand, der weint, nicht aus Trauer, sondern wie jemand, der im Eis eingebrochen ist und aus dem Wasser steigt.
Na, Penis? Du Armblaut? Ganz allein hier draußen, so weit weg von Mama?
Peter Peters zögerte keine Sekunde. Er ließ sein Fahrrad los. Es fiel mitsamt der Tasche und einer Eisenlatte, die als Verstärkung des Gepäckträgers diente, scheppernd und klirrend zu Boden und wollte in die ihnen entgegengesetzte Richtung davonlaufen. Er lief auch ein paar Meter, aber als ihm Onno Kolthoff und Rainer Pfeiffer den Weg versperrten, scherte er aus und sprang ins Gestrüpp hinein, direkt in die Arme von Daniel Cooper. Keiner von beiden zeigte auch nur die kleinste Regung. Und das Einzige, was Peter Peters schließlich sagte, bevor die anderen ihn packten, war:
Du auch.
Du auch, du auch, du auch.
Daniel klemmte die Beine, Onno und Rainer jeweils einen Arm unter ihre Achseln. Peter Peters schrie und zappelte und eine volle halbe Stunde waren sie nur damit beschäftigt, ihn festzuhalten. In der Mitte des Feldes, unter einer surrenden Hochspannungsleitung, machten sie Pause, indem sie Peter Peters mit den Füßen ins Gras drückten, bevor sie ihren Griff von einer Hand in die andere verlagerten und ihn wieder aufnahmen.
Na, hast du Durst, Penis?
Nein, ich...
Oh, du musst doch Durst haben. Du bist doch schon so lange unterwegs. Na, du musst doch mal was trinken. Was anderes als Regen. Was mit mehr Geschmack, mehr Nährwert.
Lass mich los. Lass mich in Ruhe. Ich werde dich auch nicht...
Was willst du auch nicht, hä? Uns nicht verraten? Warum auch? Ist doch gar nichts passiert, oder?
Nein, bis jetzt nicht. Weißt du, was er meint?
Nee, du?
Nein. Lass mich los!
Erst wenn du was getrunken hast, vorher nicht.
Die Felder waren hier draußen, keine 500 Meter von der Ems entfernt, größer als in unmittelbarer Nähe von Jericho. Und nicht wie dort von Wallhecken, sondern von breiten Gräben umgeben, in die über unterirdische Drainagerohre der Regen und die Gülle abfloss. Sie hatten nicht vor, Peter Peters in einen dieser Gräben zu werfen oder ihn im Fluss mit dem Kopf unter Wasser zu drücken, bis er keine Luft mehr bekam. Sie wollten ihm nur eine Abreibung verpassen.
Für sein Aussehen.
Seinen Namen.
Das war das, was sie untereinander die Taufe nannten.
Sieh dir die Kühe an. Sieh sie dir genau an. Vielleicht wirst du eine von ihnen sein.
Rainer packte ihn von hinten und schob ihn zur Tränke hin. Eine Selbsttränke, bei der die Kühe mit dem Maul gegen eine lange gelbe Zunge aus Gusseisen drücken und so Wasser aus dem Graben in eine grüne Schale pumpen. Aber das, was Peter Peters mit seiner Stirn heraufpumpte, war braun. Eine trübe, zähflüssige Brühe.
Es reicht, Mann. Ist gut jetzt.
Und das war's. Sie ließen Peter Peters los und rannten johlend und sich gegenseitig von hinten in die Hacken tretend über das Feld, über die Hoogstraat ins Dorf zurück, ohne sich noch einmal nach ihm umzudrehen. Sie redeten nie über das, was geschehen war. Aber andere taten es. Nach jenem Nachmittag, in jener Nacht, lag Daniel lange wach. Der Regen schlug mit aller Macht gegen das Dachflächenfenster und bei jedem Windstoß ächzten die Wände, als würden sie dem nächsten nicht mehr standhalten. Immer wenn ein Zug am Haus vorbeifuhr und das Bett unter dem Rattern der Räder zitterte, musste er an Peter Peters denken, an das, was er im Gestrüpp zu ihm gesagt hatte.
Du auch.
Du auch.
Du auch. Du auch.
Und jedes Mal lief ihm ein Schauer über den Rücken.
Aus. So geht das nicht, Hart. Wir fangen um 7:30 an. Seit 30 Jahren fangen wir um 7:30 an.
Ich weiß, ich hatte noch einen Kunden.
Wohl eher eine Kundin.
Also dann Konzentration bitte. Nochmal von vorn.
Du sag mal, Wilfried, was soll das eigentlich heißen? Das Lateinische von der Caritas da.
Wo Liebe ist und Güte, da wohnt Gott. Und bevor du weiter fragst, Herr, was das andere bedeutet, wer die Liebe nicht hat, der hat gar nichts.
Das ist doch auch wieder katholisch. Müssen wir da an Ostern etwa niederknien?
Nein, ganz bestimmt nicht. Und ihr müsst auch keine Beichte ablegen. Keine Sorge.
So viel Zeit haben wir ja gar nicht, uns das alles anzuhören, was du zu beichten hättest.
Was soll das denn heißen, Günther? Meinst du etwa... Ich hab was zu verbergen, ha? Ich muss mir nix vorwerfen lassen. Von dir schon gar nicht, Plünderer. Bring du erst mal deine Bilanzen in Ordnung.
Das musst du gerade sagen.
Also Männer, 2, 3 und... Leute, Der zweite Bass bitte das Amor schön rüberbinden und der erste kommt dann beim IBS wieder mit den richtigen Tönen dazu. Das gilt besonders für dich, Hart.
Hier, trink erst mal einen Schluck. Du bist ja ganz weiß.
Ein Schatten seiner selbst.
Mein Gott, Daniel, wie du wieder aussiehst.
Wie denn?
Wie ein Gespenst. Hast du gestern gesoffen oder bist du wieder irgendwo rumgegeistert? Wohin soll das denn nur führen? Wenn dein Vater das mitkriegt, gibt's wieder ein Donnerwetter. Hart, Essen ist fertig.
Wenn ich was mitkriege.
Naja, du siehst auch nicht gerade viel besser aus. Demnächst könnt ihr ja beide zusammen weggehen. Dann kann der eine auf den anderen aufpassen.
Nix. Bist du wieder schlafgewandelt? Wieder ins All entführt worden? Ich verstehe das nicht. Wieso trinkst du eigentlich immer mehr, als reingeht? Ist doch klar, dass es dann wieder rauskommt.
Hart, bitte.
Was denn? Viele nehmen ja jetzt auch diese Dinger.
Was denn für Dinger?
Ekstase. So bunte Pillen. Da riechst du nix, das merkst du gar nicht. Bis sie umfallen.
Ach, jetzt hör aber mal auf. Der Junge ist krank, mehr nicht.
Krank im Kopf.
Du solltest auch mal wieder zum Arzt gehen.
Ich stehe in der Blüte meines Lebens.
Danach kommt nur noch Verfall.
Oh, Mensch.
Was glaubst du, was du dir erlauben kannst?
Rühr ihn nicht an.
Ja, hau doch nur zu. Das ist doch auch alles, was du kannst.
Krank im Kopf. Alle beide.
Sie kannten sich, seit sie denken konnten. Onno, Rainer und Daniel. Aber sie waren nie richtig befreundet gewesen, bis sie auf dem Gymnasium in eine Klasse kamen. Gleich in ihrem ersten Sommer, wenige Wochen vor dem Überfall auf Peter Peters, waren sie sich eines Nachmittags an einer der Ausschachtungen begegnet, ohne dass einer von ihnen sich mit dem anderen verabredet hätte. Diese stille Übereinkunft fassten sie als Wink des Schicksals auf, als Zeichen dafür, dass sie zusammengehörten. Als Daniel dann vom Gymnasium ging, er hatte eine 5 in Mathe und Latein und wollte nicht das Jahr wiederholen, besuchte er noch einmal seine Freunde. Er wollte herausfinden, was ihre Freundschaft wirklich wert war und ob sie eine Zukunft hatte.
Aber das hatte sie nicht.
Onno Kolthoff wohnte im Komponistenviertel, in dem, wie die alteingesessenen Jerichoer meinten, hauptsächlich kiffende Kommunisten lebten. Daher der Name
Komponistenviertel.
Onno wohnte oben über der Garage, seine Mutter nebenan. Er hatte eine Regalwand voller Schallplatten und auf dem Klingelschild oben neben der Tür stand nicht Kolthoff, sondern Metallica. Immer wenn Daniel auf den weißen Knopf daneben drückte, musste er an die Zeugen Jehovas denken, die im Mai letzten Jahres paarweise durchs Dorf gezogen waren, um die Jerichoer vom wahren Glauben zu überzeugen und auch an Onnos Tür geklingelt hatten. Es war während der Proben geschehen für das erste und einzige Konzert ihrer Band, Kill Mister. Sie hatten eine Pause gemacht und Onno hatte bei Fockens Grillimbiss 4 Pizzas bestellt. Und als es dann klingelte, nach über einer Stunde, waren sie alle zur Tür gerannt, wie 4 ausgehungerte Kinder, die auf die Rückkehr der Eltern warten. Vor ihnen 2 Frauen, die den Wachturm in Händen hielten und an Rainer, den größten und ältesten, gewandt, sagten:
Herr Metallica?
Haben Sie schon mal über Gott nachgedacht?
Als Onno, Rainer und Daniel jetzt die Tür öffnete, ging er ohne sie zu begrüßen ins Zimmer zurück und ließ sich in einen der Sessel fallen.
Hallo! Schön, dass du da bist. Doch!
Das war eine Geheimsprache von ihnen, so zu reden, wie James Hetfield, der Sänger von Metallica, singt, mit einem tiefen, hervorgepressten Uah am Ende eines jeden Satzes.
Was ist mit deinem Haar? Das wird ja immer länger und fettig.
Sollst du mal wieder waschen?
Mit Shampoo.
Was sagt denn deine Mutter dazu?
Aber anders als sonst, wo ein Wort reichte, um sich stundenlang auf diese Weise zu unterhalten, ging Onno diesmal nicht darauf ein. Er verzog nicht einmal das Gesicht, starrte sie einfach nur an oder vielmehr durch sie hindurch, auf die Wand hinter ihnen mit einem kalten, glasigen Blick. Irgendetwas stimmte nicht. Daniel hatte das Gefühl, geblendet zu werden, aber es war nicht das Licht, das von draußen kam.
Es war der Raum selbst.
Er war heller als sonst.
Er war heller, weil etwas fehlte.
Wo sind denn deine ganzen Platten hin?
Weg.
Wie weg?
Hat meine Mutter weggeschlossen.
Was? Die spinnt doch.
Warum das denn?
Wegen der Botschaften.
Welche Botschaften?
Was weiß ich? Sie hat da gerade einen Artikel gelesen. In der Zeit und in dem steht, dass es auf Platten versteckte Botschaften gibt. Die kann man aber nur hören, wenn man die rückwärts abspielt. Was weiß ich?
Komm, lies vor, Cooper.
Zwei junge Männer haben 1985 Selbstmord verübt. Der eine war sofort tot, der andere starb 3 Jahre später. Jetzt klagen die Eltern der beiden auf Schadensersatz, weil sie geltend machen, versteckte Signale und Kommandos auf Schallplatten von CBS Record hätten James Vance und Ray Belknap zum Selbstmord getrieben. Unter Hypnose sagte Vance unter anderem aus, dass er Judas Priest Texte wie die Bibel zitieren konnte und dass er meine Heavy-Metal-Musik ermutige zum Töten, zu Vergewaltigung und Raub. Und Ray, ehe er die Flinte ansetzte, habe ausgerufen, du auch, du auch.
Im ersten Moment hatte Daniel tatsächlich du auch und nicht do it gelesen. Und er hatte noch einmal ansetzen und mit dem Finger auf die Stelle zeigen müssen, um sich zu vergewissern, dass dort tatsächlich do it stand und nicht du auch.
Do it. Do it.
Ja klar, Mann. Do it.
Und obwohl sich seine Befürchtung nicht bestätigt hatte, hatte ihn der Schock gelähmt. Plötzlich war er wieder im Gestrüpp.
Vielleicht sollte ich einfach abhauen, dadurch die Öffnung, dass wir die gar nicht mitkriegen. Dafür sind viel zu viele Büffel davor. Bis die das merken, bin ich längst weg. Vielleicht würden die mich auch gar nicht vermissen. Die würden mit Penis auch alleine fertig werden. Die brauchen wir dafür nicht. Haben die nie gebraucht. Aber wenn ich das mache, brauche ich mich bei ihnen auch gar nicht wieder blicken lassen. Die würden mir das ewig vorhalten. Von wegen, dass ich keinen Mumm habe, dass ich sie im Stich gelassen habe und so weiter und so fort. Dass ich eine feige Sau bin. Das ganze Buch haben, die würden sich richtig daran aufgeilen. Würde ich ja auch machen an ihrer Stelle. Was ist das denn jetzt? Armes Penis. Sein komisches Schluchzen, der heult schon, bevor er überhaupt was abgekriegt hat. Voraus quasi prophylaktisch, sein zittriges Atmen klingt wie ein Tier, das in der Falle sitzt oder ein Mensch, der aus der Kälte kommt. Das Ding aus dem Sumpf, verdammt, wo kommt das denn überhaupt her? Da sind ja On und Rainer am Bahnübergang. Sind die bescheuert oder was? Ausgerechnet jetzt kommt ein Zug. War ja klar. Bestimmt der Barmann, der pfeift immer, wenn er vorbeifährt wegen seiner Frau oder was weiß ich, damit die weiß, dass er da ist, dass er bald wieder zu Hause ist und das Essen auf dem Tisch steht.
Daniel! Was sagst du, Penis? Ich kann dich nicht!
Na Daniel, ganz allein, hier so weit weg von.
Daniel gesagt? Was ist das denn jetzt für ein rotes Zeug? Ist das Blut oder was? Wo kommt das denn plötzlich her? Ich habe mich doch gar nicht verletzt. Ich bin noch nirgendwo angestoßen. Oder habe ich mir etwa in die Haut an den Dorn aufgerissen? Geht nicht ab, das scheiß Zeug. Blut geht nicht raus. Muss man sofort auswaschen, sonst bleibt das ewig drin. Das bin doch nicht ich. Das kommt doch von oben aus den Wolken, vom Himmel her. Mein Gott, es regnet Blut. Das kann doch nicht sein. Und jetzt bebt doch noch die Erde. Es donnert und dröhnt, es blitzt. Die Erde bebt schon die ganze Zeit. Das ist normal, das ist der Zug. Jetzt gleich vorbei, dann ist es still.
Über allen Gipfeln
ist Ruhe.
In allen Wipfeln
spürest du
kaum einen Hauch.
Die Vöglein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
ruhest.
Du auch.
Das alles durchzuckte ihn in einer Sekunde.
Bestimmt am Messwein.
Das war doch nur Traubensaft.
Kannst du weiter singen?
Geht schon.
Ja, also. 2, 3 und!
Oh,
Cooper, wenn du das hier nicht singen willst, warum bist du denn überhaupt mitgekommen?
Aber ich sing doch.
Ja, aber wie?
Ja, wie denn?
Falsch.
Ich? Und falsch?
Ja, das ist keine unmögliche Kombination.
Doch, das ist es.
Du machst das also mit Absicht. Jetzt muss man das Sprichwort wohl umdrehen.
Welches Sprichwort?
Wie der Vater, so der Sohn.
Nach der Geschichte mit der Kuhtränke hatten sie Peter Peters nie wieder angerührt. Sie hatten ihn nicht einmal mehr beleidigt.
Aber andere hatten es getan. Und das hat ihn über die Kante geschoben.
Der Spitzname, den sie ihm am Anfang gegeben hatten, war in den Köpfen hängen geblieben, auch wenn sie ihn in seiner Gegenwart nicht mehr gebrauchten. Trotzdem fiel das Wort im Unterricht, in der Pause, im Bus, ohne dass er gemeint gewesen wäre. Und immer, wenn jemand in seiner Gegenwart
»Penis«
sagte, gab es jemand anderen, der Peter Peters daraufhin in den Nacken schlug und sagte,
»Wir haben gerade über dich gesprochen.«
Keiner konnte sagen, was den Ausschlag gegeben hatte, aber in der Woche nach den Osterferien drehte er durch.
Jetzt seid ihr dran. Das jüngste Gericht ist gekommen, das Urteil steht und ich bin dessen Vollstrecker.
Peter Peters hatte die Eisenlatte, die ihm als Verstärkung des Gepäckträgers diente, mit in den Klassenraum genommen. Ein abgesägtes, 40 cm langes, kalt verzinktes Torbandscharnier, das er durch die Luft schwang wie einen Schläger. Und in der Art, wie er ihn hielt, seitlich vom Körper weg, weit ausholend, näher und näher kommend, bis es allen um die Ohren zischte, ließ er keinen Zweifel daran, dass die Köpfe, die er damit erreichen würde, für ihn nicht mehr als aufgepflockte Bälle waren. Aufgepflockt, um abgeschlagen zu werden.
Ah! Gleich habe ich euch. Die Vöglein schweigen im Walde. Wartet nur balde.
Was geht hier vor? Was machst du da, Peter? Bist du verrückt geworden?
Mir reicht's. Jetzt ist Schluss. Jetzt mache ich sie fertig.
Wen machst du fertig?
Sie!
Was haben sie dir denn getan?
Peter Peters hatte das Gefühl, Frau Zuhl mache sich über ihn lustig. Aber er wusste nicht, wie er darauf antworten sollte. Beide Möglichkeiten, alles oder nichts, erschienen ihm gleichermaßen dumm zu sein. Und er traute sich nicht, ihr hier vor allen anderen das, was eigentlich passiert war, was sich über Monate, über Jahre in ihm aufgestaut hatte, zu erzählen. Das Schlimmste aber war, dass der Zorn, der ihn eben noch erfüllt und zum Äußersten getrieben hatte, verflogen war, und er fürchtete, dass er nicht mehr zu ihm zurückkehren würde. Er ließ die Latte sinken, ihm schwindelte, und er war fast dankbar, als Frau Zuhl sie ihm aus der Hand nahm und ihn aus dem Klassenraum führte. 4 Wochen später, während des Musikunterrichts, der Platz neben Daniel blieb leer, erfuhren sie, was mit Peter Peters geschehen war.
Wir sollten die ganze Geschichte in der Schülerzeitung veröffentlichen.
Welche Geschichte?
Eine Penisgeschichte.
Ein Tafelbeißer?
Ja, ja, ganz groß, als Aufmacher. Ich sehe die Überschrift schon vor mir. Penis kam mit, warte. Pass auf, jetzt kommt's. Mit Latte zur Schule.
Als der Musiklehrer Wehrs den Raum betrat, war er bleich im Gesicht. Die wenigen Haare standen wild vom Kopf ab und unter den Achseln hatte er Schweißflecken. Er tastete nach dem Tisch, als könnte er nicht schnell genug Halt finden, atmete tief ein und wieder aus und blickte für einen Moment an die Decke, bevor er sagte,
dass etwas Furchtbares geschehen sei.
Etwas Entsetzliches.
Euer Mitschüler Peter Peters ist tot. Man hat ihn heute Morgen am Bahndamm gefunden.
Echt?
Ja, echt.
Rainer Pfeiffer kam 3 Jahre später bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Nicht mit seinem frisierten Mofa, sondern mit einem Auto, einem silberfarbenen VW Golf 3, Baujahr 1993, 75 PS, dem Geschenk seiner Eltern zum 18. Geburtstag. Onno Kolthoff vollendete wiederum 3 Jahre später mit einem Schlag sein Leben. Er benutzte keine Pistole, obwohl er als Mitglied des Schützenvereins Zugang zu Waffen gehabt hätte. Er nahm keine Schlaftabletten, schnitt sich nicht die Pulsadern auf und lief auch nicht vor einen Zug. Onno wählte eine ganz und gar neuartige Methode. Er gab ein Konzert.
Ja!
Mit den Coopers geschah Folgendes. Dritter Teil. Hart, aber herzlich.
Moin, Hart.
Moin, Frau Meinders. Was kann ich für dich tun?
Ich suche ein Parfüm. Obsession.
Ja, das haben wir hier. Du kannst es gerne ausprobieren.
Ha. Ah, ach Gott. 74,90 €?
Ja, das ist eins der teuersten, die ich hier im Laden habe, Marie.
Ah.
Und trotzdem, durch diese penetrante Süße, die es ausstrahlt, wirkt es billig. Es könnte Begehrlichkeiten wecken. Oder einen völlig falschen Eindruck hinterlassen, je nachdem, bei welchem Anlass du es trägst. Lass dich von der Marke nicht täuschen.
Ja.
Für eine Frau wie dich, mit deiner natürlichen Eleganz, da reicht ein dezenter Duft vollkommen aus, um deine Aura zu unterstreichen.
Ja?
Ein Hauch von Bergamotte, Papaya,
ach,
Ananas. Etwas Frisches. Hier. Versuch das mal. Du kannst auch gerne Probe mit nach Hause nehmen und deinen Mann fragen.
Mein Mann? Der hat da doch keine Ahnung von.
Sag das nicht. Wer, wenn nicht er, ist ein Experte deines Geruchs?
Der. Dem ist das doch egal, wie ich rieche. Hauptsache, ich stinke nicht. Nein, nein. Also, ich nehme das da. Das mit der Ananas.
Gut, das macht dann 37,50 €.
Oh, da hast du jetzt aber kein gutes Geschäft gemacht. Hm?
Ich will dir nichts verkaufen, ich will, dass du dich besser fühlst.
Danke.
Gern geschehen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüssing.
Ich frag mich, wie du das immer wieder schaffst, Hart. Sandelholz, Blume, Herznote.
Worte, Biggie. Man muss die richtigen Worte finden, um die Leute zu überzeugen.
Hm. Nur, dass du sie bei mir nie findest.
Dich habe ich ja schon überzeugt.
Wovon?
Von mir.
Na, sei dir da mal nicht zu sicher.
Wie immer ohne Gewehr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage.
Huch, was soll denn das werden, wenn es fertig ist?
Tagsüber. Entschuldigung, ich wohne hier.
Heute ist Dienstag.
Ich weiß, heiliger Dienstag.
Schon zurück vom Singen?
Ich gehe da nicht mehr hin. Ohne mich können die doch sowieso viel besser singen. Jetzt sticht ja keiner mehr heraus.
Sonst hast du doch auch immer was Wichtigeres zu tun, als zu Hause rumzusitzen.
Heute nicht.
Ich habe auch einen freien Abend. Einen freien Abend von dir.
Ich weiß. Aber ich dachte, wir könnten den ausnahmsweise mal zusammen verbringen.
Das geht nicht.
Warum nicht?
Das widerspricht dem Prinzip.
Welchem Prinzip?
Dem meines freien Abends. Außerdem willst du bestimmt nicht mit mir Dallas gucken. Genau das habe ich nämlich jetzt vor.
Ich weiß, Dienstag ist Dallas.
Ja, aber nicht mehr lange. Obwohl, wer weiß. Bobby war auch schon mal tot. Und dann, eines Morgens, ein halbes Jahr später, springt er quicklebendig aus der Dusche.
Hä? Verstehe kein Wort.
Das hier ist die vorletzte Staffel. Im Herbst soll's vorbei sein. Und bevor es soweit ist, will ich jede Sekunde genießen. Und dabei werde ich mich betrinken.
Nur zu, das ist dein gutes Recht. Und wenn du nichts dagegen hast, mache ich mit.
Das war das letzte Foto dieser Art von dir. Deine Karriere ist beendet mit dieser Modellspielerei. Ich bin los.
Was zum Teufel glaubst du, wer du bist? Wie kommst du mir vor, J.R.? Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt selbst.
Also,
ich bin nicht dein eigenes.
Was ist bisher geschehen?
Letzte Woche haben Bobby und April endlich geheiratet. Und Clayton hat sich mit McKay versöhnt. Sehr zum Ärger von J.R.
Nein, ich meine von Anfang an.
Du hast das noch nie gesehen?
Einmal vielleicht. Vor 10 Jahren.
Boah, da hast du aber ganz schön was verpasst.
Ein ganzes Leben.
Dutzende. Was ist das denn? Ganz schön hart.
Hart, aber herzlich.
Ja. Oh Gott, ja.
Nicht so stürmisch.
Oh, was? Warum denn nicht?
Sonst kannst du es doch gar nicht stimmig genug haben. Oh. Oder macht es dein Herz jetzt nicht mit?
Nix. Mach weiter.
Oh ja. Oh, du.
Die Heißmangel bei Fendel macht zu.
Was? Wann denn?
Ende April. Günther kann es sich wohl nicht leisten, die Räume leer stehen zu lassen. Sie brauchen die Miete. Und du weißt ja, wie schwer es ist, jemanden zu finden. Sogar meine Freunde fallen mir in den Rücken. Ja.
Ganz schön leer hier.
Ja, die Zeiten der Heißmangel sind vorbei. Und bald werden die Zeiten für Einzelhändler auch vorbei sein.
Vor allem, wenn man der Konkurrenz Tür und Tor öffnet, Günther. Hier ist ja alles sofort bezugsfertig. Ohne Mangel.
Konkurrenz belebt das Geschäft.
Nur wenn man über die gleiche Truppenstärke verfügt. Sonst ist der Kampf aussichtslos. Dann muss man eine andere Taktik anwenden.
Was für eine Taktik?
Guerilla.
Das wird dir auch nicht helfen, Hart. Das funktioniert genauso wenig wie dein Fahrradtrick. Bald werden wir alle tot sein.
Du kannst es wohl gar nicht abwarten, unterzugehen.
Worauf willst du eigentlich hinaus, Hart?
Ich hab da sowas gehört.
Ach ja? Was denn?
Dass du einen Schlecker vermieten willst.
Wer sagt das?
Die Leute.
Welche Leute?
Hier, in Jericho.
Ja, die reden viel, wenn der Tag lang ist.
Könnte sein, dass es für dich bald ganz schnell dunkel wird.
Wieso? Willst du an C&A vermieten?
Nein, an H&M, an Höcker und Knutenfurz, an Hagenbeter und Kackstiefel, an Hals und Maul.
Schlecker. Schlecker. Schleck, Schleck. Was ist das überhaupt für ein Name? Für eine Eisfirma vielleicht. Das sind ja auch gar keine Drogisten. Nur Kassiererinnen. Die haben überhaupt keine Ahnung von Pharmazie, Medizin, Chemie, Kosmetik, Botanik. Aber das wollen die Leute heute ja auch gar nicht mehr. Hauptsache, billig, 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 billig. Moin, Alfred.
Was bist du denn hier in Achterrupp?
Mit dir reden.
Wozu? Um dich am Untergang meiner Drogerie zu weiden?
Um einen zu verhindern.
Dann ist gut jetzt, Hero, aus! Dir muss es doch prächtig gehen, seit ich nicht mehr bin.
Die hören doch erst auf, wenn es keine wie uns mehr gibt.
Wen meinst du mit uns? Dich und mich?
Ist deine Frau da?
Eine reicht dir wohl nicht mehr.
Eine hat mir noch nie gereicht. Mit einer wäre ich längst tot, wirtschaftlich gesehen.
So tot wie ich?
Ist sie nun da oder nicht?
Nein, aber sie kommt gleich wieder.
Dann lass mich rein. Sieht aber nicht so aus, als würde sie gleich wiederkommen.
Hab gestern gefeiert.
Dein Geburtstag?
Meine Freiheit. Meine tägliche Freiheit. Willst du auch was trinken?
Ich nehme Bier.
Prost.
Prostata.
Auf die Vergangenheit. Ja?
Auf die Zukunft.
Komm, ich zeig dir die Zukunft. Aus, Hero ist gut jetzt. Hier, siehst du das? Da drüben gehen sie jetzt alle hin.
Schlecker. Das ist die Gegenwart, nicht die Zukunft.
Und nenn es, wie du willst. Macht doch keinen Unterschied.
Für dich vielleicht nicht, für mich schon. Sag mal, bist du eigentlich noch bei der Feuerwehr?
Im Moment lösche ich nur mein eigenes Feuer.
Ich hätte da nämlich einen Auftrag für dich.
Wo brennt's denn?
Was ist in den Flaschen überhaupt drin?
Benzin und Schwefelsäure.
Und was ist das hier? Auf diesem Fetzen?
Kaliumchlorat.
Und das funktioniert?
Ja, alles Sachen, die es auch in Druckereien gibt.
Zu deiner Zeit vielleicht.
Du, im Krieg haben die Finnen damit die Russen besiegt. Flaschen gegen Panzer. Satellit gegen Weltmacht. Dann sollte uns das auch gelingen.
Du musst es ja wissen.
Ich war nur an der Flak. Hitlers letztes Aufgebot.
Immerhin. Und außerdem, du hast die doch genauso sehr wie ich. Mehr noch.
Ja. Pass bloß auf, das Zeug ist hochexplosiv. Und du willst doch nicht, dass wir hochgehen.
Ohne Blutvergießen keine Vergebung.
Ich frage mich bloß, ob unsere Botschaft auch ankommt. An dem Haus, da steht ja nichts dran. Bist du dir sicher, dass die da wirklich einziehen?
Todsicher. Sonst ist in Jericho ja nichts frei.
Ja, aber das hier richtet sich einfach nur gegen ein leerstehendes Haus. Das könnten auch ein paar Jugendliche getan haben.
Deshalb ja.
Naja, das ist ja schon klar. Aber der Grund, weshalb wir hier zusammensitzen, ist doch Schlecker.
Genau.
Und was wir in der Zeitung lesen wollen, ist doch Anschlag auf Schlecker und nicht Heißmangel in Flammen.
Die sind da ja gar nicht mehr drin.
Vielleicht wäre es besser, die Filiale in Achterup abzufackeln, um unser Anliegen zu unterstreichen.
Das wird doch sofort auf dich zurückfallen. Ja,
deshalb sollst du das ja auch machen. Ich hier, du da.
Nix. Das ist doch ein ganz anderes Kaliber. Okay, ich mach's. Das hier ist so irre, so absolut widersinnig, das verdient eine Gegenleistung. Ein Drogist, der eine Drogerie zerstört und ein Feuerwehrmann, der Feuer legt.
Dann los,
Feuermarsch!
Daniel Cooper ist schon früh auffällig geworden.
Nach außen hin hat es kein Anzeichen von Aggressivität gegeben.
Daniel hat ein gestörtes Verhältnis zur Realität.
Ein Epsilon Minus. Aber das eigentliche Problem ist sein Vater.
Moin, Herr Hauptkommissar. Ist wieder was mit Daniel?
Bei Fähndl hat's gebrannt.
Das hat mir Sabine heute Morgen schon erzählt, die Heißmangel.
Hat sich schon rumgesprochen. In Jericho bleibt eben nichts verborgen.
Ja, naja, wenn das wahr wäre, hätten wir nichts mehr zu tun. Aber so einfach ist die Sache nicht, Hart. In Achterup hat's auch gebrannt, bei Schlecker. Und da gibt's einen Zeugen.
Ach nee, wen denn?
Ein Mann, wohnt gegenüber, war nachts nochmal mit seinem Hund raus.
Und der hat den Täter gesehen?
Ja. Genau das. Schwarze Mütze, schwarze Jacke, schwarze Hose, Größe 1,70 bis 1,80, Statur, sportlich, schlank. Und die Feuerwehrmann, es muss jemand sein, der Zugang zu Chemikalien hat und sich auch damit auskennt. Und das engt den Kreis der Verdächtigen natürlich ganz schön ein. Wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, wer dahinter steckt.
Und warum verhaftet ihr den Kerl dann nicht?
Das tun wir ja. Darum sind wir ja hier.
Ich war das nicht.
Wo warst du gestern Nacht?
Hier, zu Hause im Bett.
Ich habe ihm noch gute Nacht gesagt.
Das hat Kinder ja noch nie davon abgehalten, wieder abzuhauen.
Wann ist das passiert?
Was?
Der Brand.
Welcher?
Beide.
Der eine um 3, der andere um 4. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen und denselben Täter handelt.
Sag mal, Daniel, haben wir nicht um 3 zusammen in der Küche gestanden?
Was?
Du hast Milch getrunken, weil du nicht schlafen konntest. Du hattest einen Albtraum. Weißt du noch? Wann war das? Es muss so um 3 gewesen sein. Ja, wir haben Radio gehört. Die Nachrichten.
Hart, was ist mit dir?
Nix. Und dann haben wir da noch eine Weile gesessen und darüber geredet. Über das Leben. Wie schnell alles vorbei ist und dass man jeden Augenblick genießen sollte. Selbst die, wo man meint, es geht nicht mehr. So war's doch, oder Daniel?
Wo gehst du hin?
In Hamrich. Spazieren.
Jetzt noch? Wir essen doch gleich. Zum Ende der Saison gibt's noch mal Spargel.
Ich bin in einer Stunde zurück. Ich muss ein bisschen frische Luft schnappen.
Bist du wieder kurzatmig?
Nix. Jetzt blendend. Besser als je zuvor.
Die Sonne stand hoch am Himmel und Hart lief, nur mit Hemd und Hose und Halbschuhen bekleidet, über die Bahngleise in den Hamrich hinein. Er hoffte so, durch einen langen sonntäglichen Marsch seine Sorgen zu vertreiben. Wolken zogen über ihn, ihre Form alle paar Sekunden wandelnd. Eine Minute, eine Stunde blieb er stehen und sah einen Hund, einen Wal, einen Panzer. Das Gesicht einer Frau, ihre Brüste, Bomben, die über der Erde schwebten. Wind frischte auf. Er hörte die Blätter in den Bäumen rauschen und die Halme auf den Feldern gegeneinander schlagen. Eine Wespe umschwirrte ihn, heftete sich an sein Hemd in Höhe des Herzens. Er fühlte, wie die Vibrationen ihrer Flügel auf ihn übergingen und ihn sanft erschauern ließen. Plötzlich war es still. Rücklings lag er im Gras zwischen Weg und Waldschlot. Er streckte die Arme, die Beine, wollte weitergehen. Es war Zeit. Jeder Muskel strebte danach, jeder Gedanke. Und er kam auch voran, schwerer und langsamer als vorhin, aber doch schnell genug, um die kilometerweit entfernten Höfe, die vom Sommerdunst flirrende Hoogstraat, bereits erreicht zu haben.
Hart? Hart?
Dann machte er die Augen auf und sah, dass er schlief.
Oh Gott, Hart, was ist mit dir?
Birgit.
Er ist ohnmächtig geworden.
Sieht ganz nach einem Herzinfarkt aus. Wir sollten den Krankenwagen rufen.
Frau Cooper?
Ja?
Sie können jetzt rein.
Wie geht's ihm?
Nicht gut. Hat ihn ziemlich erwischt.
Ist er... Ich meine, wird er sterben?
Werden wir alle. Früher oder später.
Und er?
Bin ich Gott?
Komm, Daniel. Geh du mal vor.
Daniel. Du musst jetzt stark sein.
Oh.
Mach deiner Mutter keinen Kummer mehr. Du bist jetzt der Mann im Haus. Mhm. Biggi, jetzt setz dich doch mal hin. Du machst mich ganz nervös. Kommst du klar?
Womit?
Dem Geschäft.
Oh. Also bis auf die Bücher habe ich alles im Griff. Und das hat Zeit, bis du wieder da bist.
Dauert nicht mehr lang. Dann übernimmst du den Laden.
Das könnte dir so passen. Ich schufte und du genießt den Lebensabend.
So ist es doch jetzt schon.
Oh, Hart. Du bist Mitte 40. Du wirst dich langweilen, wenn du jetzt schon aufhörst.
Nein, ich würde es genießen.
Mit wem?
Mit dir.
Sabine war heute im Laden und hat erzählt, dass sie jetzt endlich einen Mieter für die Heizmangel haben. Die hatten es ja schwer einzufinden, wo das alles so kaputt war.
Schlecker.
Nee, irgendwas anderes. Ein Wettbüro oder so. Ach, und stell dir vor, die wissen jetzt auch, wer das Feuer gelegt hat.
Welches Feuer?
Na, das in Achterum. Ah. Und in der Heißmangel neben Fehndel.
Wer?
Hamann. Die Polizei war heute noch mal da. Die haben da eine ganze Menge Chemikalien bei ihm zu Hause gefunden.
Und deswegen sind die bei dir vorbeigekommen, um dir das zu sagen. Haben die nichts Besseres zu tun?
Nee. Die wollten dein Alibi noch mal überprüfen. Weil Hamann meinte, du wärst das gewesen.
Was gewesen?
Das mit dem Feuer.
War ich aber nicht.
Hat Daniel auch ausgesagt.
Daniel machte eine schwierige Zeit durch, so wie alle Jungen in seinem Alter. Und eines Tages, davon war er überzeugt, werde er über das, was er getan hatte, lachen können. So wie Hart manchmal über seine eigene Jugend lachte. Über die Schulstreiche, die Wettrennen, die Schüchternheit, auf Mädchen zuzugehen und sie anzusprechen und zum Tanz aufzufordern. All das hatte er überwunden. Und Daniel würde auch seinen Zorn überwinden. Er würde sich verlieben und mit dem Trinken und Rauchen aufhören und einen Schulabschluss machen und einen Beruf ergreifen und eine Familie gründen. Und er, Hart, werde als gutes Beispiel vorangehen, seinem Sohn helfen, Günther verzeihen, seine Ehe mit Birgit retten und vielleicht sogar wieder in den Männergesangsverein eintreten.
Na, dann ist ja gut.
Ja, Hart. Das ist es. Alles ist gut.
Alles ist gut.
Gegen die Welt. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Jan Brandt. Es spielten Jörg Hartmann, Godehard Giese, Michelangelo Fortuzzi, Nina Petri, Fabian Hinrichs, Uke Bosse, Astrid Meierfeld, Enno Trebs, Lauritz Schürmann, Pepe Trebs, Wilfried Zialas, Hanna Plass, Julia Zange, Michael Kranz, Thorsten Föste, Barbara Becker und als Gast Karl Dall. Musik: Hannes Hajdukiewicz und der Neue Männerchor Berlin als Gesangsverein Jericho. Ton und Technik: Hermann Leppich und Gunda Herke. Regieassistenz: Johann Mittmann. Bearbeitung und Regie: Sebastian Stern. Dramaturgie: Christine Grimm. Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020.